7 Tage Deutschland, der Podcast aus Berlin.
Mit Detlef Frier am Mikrofon. Schönen guten Tag. Wir reden heute einmal mehr über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das am Beispiel des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Sie haben es alle mitbekommen, es gab eine Reihe von Skandalen rund um die Führungsspitze des öffentlich-rechtlichen Senders für Berlin und Brandenburg. In dessen Folge wurde die Intendantin entlassen, aber damit sind noch längst nicht alle Probleme erledigt. Die AfD will das aufklären und zwar sehr genau und wird deswegen in der kommenden Woche im Brandenburger Landtag einen Antrag einbringen, der zur Folge hat, dass die Geschehnisse beim RBB im Rahmen eines Untersuchungsausschusses aufgeklärt werden. Wir reden darüber gleich mit Dennis Holoch. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion Brandenburg und deren medienpolitischer Sprecher. Außerdem geht es in dieser Ausgabe unseres Podcasts um Hartz IV und das Bürgergeld. Das Bürgergeld am Donnerstag dieser Woche im Deutschen Bundestag als Nachfolger von Hartz IV beschlossen. Die Ampel möchte es zum 1. Januar des nächsten Jahres in Kraft treten lassen. Das hängt aber alles noch vom Bundesrat ab, der diesem Gesetz zustimmen muss. Wie die Chancen stehen und was das Bürgergeld für Deutschland bedeuten würde, darüber reden wir mit Bundessprecher Tino Chrupalla. Vorher zum Vorgänger, Hartz IV. Die Zahlen müssen uns alle aufhorchen lassen, die wir in dieser Woche serviert bekommen. Fast die Hälfte der Hartz-IV-Empfänger sind nämlich inzwischen Ausländer. Mehr als 45% der Hartz-IV-Empfänger sind nicht Deutsche. Woran das liegt und wie die AfD hier für Veränderungen sorgen würde, das besprechen wir jetzt in 7 Tage Deutschland, dem Wochenend-Podcast der AfD. Es klemmt, es knirscht im System an allen Ecken und Enden. Das Geld wird bei den Bürgern immer knapper. Der Staat hingegen erweckt den Anschein, als wäre es völlig egal, wie viele Milliarden ausgegeben werden, selbst wenn der deutsche Bürger davon gar nichts hat. Bestes Beispiel, Hartz IV und der Ausländeranteil. Lag der 2016 noch bei 25%, sind es heute 45%. Fast die Hälfte der Hartz-IV-Leistungen gehen also an Nichtdeutsche. Diese Zahlen wollen wir heute im Podcast etwas genauer anschauen und das machen wir mit dem sozialpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, mit René Springer. Schönen guten Tag, Herr Springer.
Hallo, Herr Frier.
Lassen sich denn die Zahlen, die ich gerade eben angesprochen habe, noch so ein bisschen aufschlüsseln? Wer genau bekommt da seinen Lebensunterhalt von uns allen gezahlt und gibt es Nationalitäten, die da besonders stark vertreten sind?
Ja, natürlich lassen sich die Zahlen aufschlüsseln und das kann auch jeder Interessierte selbst nochmal nachschauen, indem er einfach Migrationsmonitor bei Google eingibt. Da kommt er auf eine interessante Tabelle der Bundesagentur für Arbeit. Und da kann man eben nachlesen, dass wir inzwischen einen wirklich großen Teil an Zuwanderern Hartz-IV-Leistungen bezahlen. Und da kann man Unterschiede ausmachen, dass zum Beispiel der Anteil der EU-Ausländer geringer ist als der von Drittstaatsangehörigen, also diejenigen, die aus Staaten außerhalb der EU kommen. Und wir erkennen, dass der Anteil von Migranten aus den Top 8, also den Herkunftsländern, also Syrien, Irak, Iran, Eritrea, Somalia und so weiter, dass die einen besonders hohen Anteil ausmachen. Und die knallharten Zahlen, die wirklich erschreckend sind, sind eigentlich die, dass beispielsweise bei den Syrern 60% aller in Deutschland lebenden Syrer Hartz-IV-Leistung beziehen. Bei den Afghanen sind es 50% und nun gibt es eine neue Gruppe, die hinzugekommen ist, nämlich die Ukrainer. Die lagen im Juli ebenfalls schon bei 60%. Das heißt, 60% aller hier lebenden Ukrainer beziehen Hartz-IV und dieser Anteil wird wahrscheinlich noch steigen, weil die Bundesregierung selbst ja sagt, dass bis Ende des Jahres auch noch mit weiteren Ukrainern in Hartz-IV gerechnet wird.
Sehen Sie denn sowas wie einen direkten Zusammenhang zwischen dem jeweiligen Bildungsniveau in den Herkunftsländern und dem Verharren in Hartz-IV-Leistungen? Also platt gefragt, wollen so viele Migranten nicht arbeiten oder ist es bei einem Teil schlicht unmöglich, sie in Arbeit zu vermitteln?
Da muss man wirklich differenziert an die Sache rangehen, weil es sehr unterschiedliche Gründe dafür geben kann, warum jemand längere Zeit im Hartz-IV-System bleibt. Wir haben zum einen eine Gruppe, die beispielsweise aus den Top 8, also Herkunftsländern, stammt, wo einfach die Bildungsvoraussetzungen und die Alphabetisierungsvoraussetzungen extrem schlecht sind. Wir haben bei den Arbeitslosen aus Afghanistan, Eritrea und auch dem Irak 90% derer, die arbeitslos sind, die keine Berufsausbildung haben. Wir haben dort viele Leute, die nicht mal alphabetisiert sind. Für die ist es unmöglich, hier einen Arbeitgeber zu finden, der sie einstellt. Das macht für den Arbeitgeber keinen Sinn. Dann gibt es die, die nicht können aus anderen Gründen, beispielsweise psychische Erkrankungen. Das trifft übrigens auch Deutsche zu, die sogenannte multiple Vermittlungshemmnisse haben. Also die beispielsweise morgens, wenn sie aus der Tür gehen, schon eine Angstattacke bekommen. Das sind aber auch Leute, wo ich der Meinung bin, die gehören auch nicht ins Hartz-IV-System, sondern da muss man eben prüfen, ob die überhaupt noch erwerbsfähig sind und ob das nicht eher Fälle für die Sozialhilfe sind. Die werden aber oftmals im Hartz-IV-System gehalten und verharren dort viele, viele Jahre. Und auch da möchte ich mal einen Fakt beibringen. Wir haben in Deutschland rund 870.000 Hartz-IV-Empfänger, die seit 10 Jahren ununterbrochen im Leistungsbezug sind. Und da sind eben Fälle drunter, wie diejenigen, die tatsächlich nicht mehr arbeiten können, die aber auch im Hartz-IV-System falsch sind. Da sind aber eben auch Leute, die nutzen das System als soziale Hängematte, arbeiten nebenbei schwarz oder kommen eben einfach aus mit den Regelsätzen im Hartz-IV-Leistungssystem.
Auch wenn aktuell noch daran herumgedoktert wird, die Ampel hat das Bürgergeld jetzt durch den Bundestag bekommen, wird das vermutlich auch irgendwann durch den Bundesrat, wenn auch eventuell in geänderter Version, durchbekommen. Es gibt dann mehr Geld für einen noch größeren Personenkreis. Wird sich das auch auf den Ausländeranteil derer, die es in Anspruch nehmen, auswirken? Was meinen Sie?
Ja, zunächst muss man festhalten, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Ja, das Bürgergeldgesetz ist jetzt gerade eben im Bundestag verabschiedet worden, wird aber mit einiger Wahrscheinlichkeit im Bundesrat scheitern. Da muss man jetzt abwarten, was in den nächsten Tagen passiert. Fakt ist, dass wenn man das System dahingehend reformiert, dass es mehr Leistungen gibt, aber weniger Sanktionen, dass eine Antragstellung zukünftig nicht nur in Deutschland möglich ist, sondern auch im grenznahen Raum, wie es im Gesetzentwurf heißt, wenn Vermögen nicht mehr angerechnet wird, beziehungsweise es hohe Vermögensfreibeträge gibt, man quasi auch ganz offiziell mit dem dicken Mercedes sich die Sozialleistung vom Amt abholen kann, dann geht von einer solchen Reform eine wahnsinnig gefährliche Signalwirkung aus, die dazu führt, dass immer mehr Migranten in aller Welt sich auf den Weg nach Deutschland machen, um hier vom Sozialsystem zu profitieren. Und wir sehen es ja bei den Ukrainern, dass hier ganz offizielle Stellen sagen, wie zum Beispiel der Präsident des Landkreistages, dass Ukrainer inzwischen sich aus anderen Ländern wie Spanien, der Tschechischen Republik oder auch Polen nach Deutschland aufmachen, um hier Sozialleistungen zu beziehen, obwohl sie in diesen Ländern nicht nur einen Sozialleistungsbezug schon hatten, sondern eben auch sicher waren. Denn wir reden ja insgesamt hier von einer Gruppe von Flüchtlingen. Wenn jemand flüchtet und in ein sicheres Herkunfts-, in seinen sicheren Drittstaat geht und sich von dort aus weiter auf den Weg macht zu uns, dann muss man ihm die Flüchtlingseigenschaft aberkennen und dann muss man eben auch sehen, dass das eigentlich Sozialtourismus ist.
Einzig offensichtlich die AfD-Fraktion macht sich darüber Gedanken und sie ist nicht alleine. Über die Hälfte der Deutschen macht sich inzwischen Sorgen wegen der fortwährenden Einwanderung aus fremden Ländern nach Deutschland. Das sind aktuell über 53%. Die ARD hat das nun ausgerechnet in einer Umfrage ermittelt. Was sagen Sie diesen Menschen? Was sagen Sie allen anderen Deutschen? Wie würde die AfD dieses sich ja immer weiter verschärfende Problem angehen?
Wir haben als Alternative für Deutschland immer wieder Vorschläge unterbreitet, wie man das Problem lösen kann. Und natürlich wurde uns oft unterstellt, wir seien inhuman und hätten ein Problem mit Flüchtlingen. Das ist ja nicht so. Wir sagen ja, wir wollen helfen, aber eben in erster Linie vor Ort. Es kann nicht sein, dass sich auch Jahre nach 2015 noch immer Heerscharen übers Mittelmeer auf dem Weg nach Europa und auch nach Deutschland machen, wenn man doch Hilfe vor Ort anbieten kann. Und das muss eben das generelle Prinzip sein. Jemand, der hier ankommt, muss sofort zurück in ein sicheres Asylzentrum, das man beispielsweise in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen in Nordafrika oder eben auch in Staaten des Nahen und Mittleren Osten errichtet. Das ist das eine. Das ist das, was man vor Ort tun muss. Und dann muss man natürlich auch hier diesen Sozialstaatsmagneten, den ich erwähnt habe, so weit es geht runterdrehen. Und das heißt für uns Sachleistungen statt Geldleistungen. Wir wissen, dass viele Migranten hierher kommen, die Geldleistungen nehmen und ihre Heimatländer überweisen. Und dort sind sie inzwischen ein relevanter Bestandteil des Bruttoinlandsproduktes. Das kann es nicht sein, dass unsere Steuerzahler quasi andere Staaten auf diesem Weg finanzieren. Also Sachleistungsprinzip statt Geldleistung. Wir wollen eine Arbeitspflicht für langzeitarbeitslose Hartz-IV-Empfänger einführen. Das kann nicht sein, dass Steuerzahler hier das Geld aufbringen, damit andere davon profitieren, ohne der Gesellschaft auch nur irgendetwas zurückzugeben. Mit einer Arbeitspflicht von 15 Stunden die Woche, das ist das, was wir fordern, verhindern wir einerseits Schwarzarbeit und auf der anderen Seite fordern wir die Solidarität ein, die aus unserer Sicht mehr als angemessen ist. Und wir brauchen endlich einen Datenabgleich, dass die Behörden untereinander wissen, wer ist denn hier eigentlich unterwegs, wer verlässt unser Land, wer kommt in unser Land, hat er sich schon mal angemeldet mit einer Identität oder auch mehreren Identitäten. Schlussendlich muss es mit diesem Datenabgleich möglich sein, auch innerhalb von Minuten Leistungen zu streichen, wenn gegen bestimmte Regeln verstoßen wurde. Und natürlich müssen wir, und das die letzte Forderung, die wir auch oft schon öffentlich gemacht haben, diese Duldungsketten endlich beenden, dass jemand, der ausreisepflichtig ist, trotzdem noch hier bleibt. Wer ausreisepflichtig ist, muss konsequent abgeschoben werden. Und das wird es nur mit einer AfD-Regierung geben.
Ein ganzes Maßnahmenpaket, das die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag fordert. Wir haben drüber gesprochen mit dem sozialpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, mit René Springer, bei dem ich mich ganz herzlich bedanke. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Danke, Herr Frier.
Und von Hartz IV nun zum Bürgergeld, in dieser Woche mit den Stimmen der Ampel im Deutschen Bundestag beschlossen. Heute ein Thema für unseren Bundessprecher, für Tino Chrupalla.
Das Bürgergeld ist nun zumindest im Bundestag verabschiedet worden. Ob es dann auch tatsächlich stattfindet, wird sich aber erst am kommenden Montag entscheiden, nämlich im Bundesrat. Und die Union hat ja auch mittlerweile schon mal Kritik angemeldet und will das Bürgergeld im Bundesrat dann auch blockieren. Das Schöne ist, die Argumente der Union sind fast deckungsgleich mit den Argumenten der AfD.
Ja, das haben wir von vornherein kritisiert, was hier im Prinzip mit diesem Bürgergeld bezweckt wird. Und es ist eigentlich genau der Gegensatz von dem, was wir immer gefordert haben, nämlich fordern und fördern, auch gerade was die Qualifizierung angeht. Aber wer hier nach dieser Prämisse das Bürgergeld bekommt, also der arbeitet, ist hier der Dumme. Das ist im Endeffekt das falsche und fatale Signal, was die Ampel damit hier wirklich aussendet. Es kann wirklich nicht sein, dass ein Bürger nach jahrzehntelanger Arbeit am Ende dasselbe bekommt wie ein soeben ins Land geschneiter Migrant. Das ist nämlich auch eine Grundvoraussetzung, dass das gegeben ist. Und dies wird unseren sozialen Sicherungssysteme dann zudem auch absehbar überfordern.
Ich wollte gerade sagen, denn das ist ja zum einen das Bürgergeld, aber auch die Krankenkassen haben ja mittlerweile schon stöhnen ja darunter, dass sie neuerdings ganz viele Neumitglieder haben, die sie dann auch alle bezahlen müssen. Das geht natürlich wieder alles auf die gesamte Gemeinschaft. Das werden wir alle als Steuerbürger bezahlen müssen.
Genau, auch die Sozialleistungen werden natürlich dadurch durch die Decke gehen, weil im Endeffekt muss es ja jemand bezahlen. Im Endeffekt muss die Prämisse sein, Arbeit muss sich wieder lohnen und die muss sich lohnen, indem man die Steuergrad und auch die Abgaben für Niedrigverdiener senkt, damit genau dieser Unterschied gewährleistet ist.
Dazu kommt, der Regelsatz wird nun erhöht von 449 auf 502 Euro. Regelsatz heißt, das ist das Geld, was Leute, die Hartz IV beantragen, zukünftig Bürgergeld. Davon müssen sie leben. Aber diese 53 Euro Erhöhung reichen ja auch vorne und hinten nicht für Menschen, die hier immer arbeiten gegangen sind und nun leider Gottes in die sozialen Sicherungssysteme gefallen sind. Der 53 Euro bei dieser Inflation, die wir da haben, das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ja, wie gesagt, nochmal. Also eben, man muss wirklich unterscheiden, wer es wirklich auch beziehen muss, beziehungsweise wer davon auch leben muss. Und natürlich muss eine Unterscheidung da sein. Darauf legen wir wirklich großen Wert, dass diejenigen, die eingezahlt haben in ein System, natürlich auch davon leben müssen und können und dann natürlich auch über diese Übergangszeit, wo sie keine Arbeit haben, wo sie arbeitssuchend sind oder wo sie sich weiterqualifizieren sollen, also auch das muss ja weiter gewährleistet sein, muss es im Prinzip auch natürlich auskömmlich sein. Nichtsdestotrotz muss der Anreiz, arbeiten zu gehen, höher sein. Und hier muss es natürlich auch nach einer gewissen Zeit einen gewissen Druck geben, dass man sagt, ja, man muss sich weiterqualifizieren. Man muss auch gegebenenfalls weitere Wege in Kauf nehmen, um Arbeit zu suchen. Sonst kommt man wirklich in die soziale Hängematte und sagt sich, na gut, das Bürgergeld ist eigentlich schon das neue bedingungslose Grundeinkommen. Und dann lohnt sich Arbeit nicht mehr.
Und dazu muss man sagen, was Sie gerade angesprochen haben, da geht es ja auch darum, dass man die ersten zwei Jahre mit dem Bürgergeld, wenn man das beantragt hat, dass da auch keine große Verpflichtung mehr ist, dass man sich bemühen muss. Das ist ja der nächste Hammer an der ganzen Geschichte.
Ja, erstmal das, dann hat man natürlich auch keine Unterscheidung, wen es eigentlich betrifft. Also die Person mit der Villa in guter Lage ist nicht betroffen. Also auch er kann im Prinzip alles behalten, bezieht Bürgergeld, bekommt noch dazu natürlich auch die Heiz- und die Fernwärme bezahlt. Also das sind alles Dinge, die natürlich ungerecht sind. Ganz einfach für denjenigen, der, wie gesagt, gearbeitet hat und auch unverschuldet in solche Situationen gekommen ist.
Wir müssen einen Schwenk machen thematisch. Wir gucken nach Oberhof in Thüringen. Dort war die Fraktionsklausur der AfD-Bundestagsfraktion. Da gab es ja wichtige Entscheidungen von der AfD-Bundestagsfraktion.
Richtig, also wir haben ja dort unser Positionspapier verabschiedet, gerade für den Themen Energiesicherheit und auch Preisstabilität, auch die wiederherzustellen und sind natürlich nicht nur auf die Symptome eingegangen, was ja hauptsächlich die Bundesregierung macht an der Symptombekämpfung. Wir gehen an die Ursachen heran und wir erleben es ja gerade, dass Deutschland sich wirklich in einer der heftigsten Krisen seiner Geschichte befindet. Es steht eine wirklich katastrophale Wirtschafts- und Sozialkrise bevor. Wenn die Wirtschaft nicht funktioniert auch das Sozialsystem nicht mehr. Und die Gründe sind hier wirklich, also überwiegend natürlich hausgemacht. Und auch der Versuch der Bundesregierung, und das muss man ja schon als ersten Punkt nehmen, hier und natürlich auch ihrer Vorgängerregierung gleichzeitig aus der Kohlekraft und der Kernkraft auszusteigen, ist gescheitert. Das hat eigentlich erst die ganze Energiekrise herbeigeführt. Diese Energiewende ist gescheitert.
Und Deutschland ist mittlerweile auch auf internationaler Ebene zu einer Klamauktruppe geworden. Ich spiele da gerade jetzt drauf an, auf den Klimagipfel in Sharm el-Sheikh. Denn da gab es ja Kritik wirklich von allen Seiten. Also Deutschland wird auch mittlerweile im Ausland nicht mehr ernst genommen.
Ja, wir werden belächelt. Ich meine, kein anderes Industrieland der Welt steigt gleichzeitig aus, mittlerweile muss man ja sagen, aus drei sicheren Energiequellen raus. Also nicht nur aus Kohle und aus Kernenergie, sondern neuerdings ja auch aus Gas. Dann kommt das ab 23 geltende Ölembargo aus Russland. Also das kann einfach nicht Sinn und Zweck sein. So wird wirklich die Deindustrialisierung, und das sagen ja mittlerweile auch die Industrieverbände, der Mittelstand, die genau diese Worte auch im Mund nehmen, vor denen wir immer gewarnt haben die letzten Jahre, das kommt. Und deshalb haben wir auch in unserem Positionspapier klar gemacht, dass es so nicht weitergehen kann, dass hier die Laufzeiten natürlich weiter verlängert werden müssen, übrigens auch über Ostern nächsten Jahres hinaus, weil 3 Monate bringen gar nichts, dass man weiter auch in diese friedliche Nutzung der Kernenergie forschen muss und auch weitere Kernenergie und vielleicht sogar Kernkraftwerke auch in Deutschland bauen muss, um, wie gesagt, das Angebot zu erhöhen, dass man natürlich auch Nord Stream 1 und 2 reparieren muss, sichern muss und auch öffnen muss. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wir brauchen diese günstige Gasversorgung noch dazu über langfristige Verträge, auch in Zukunft mit Russland. Also das sind alles Punkte, die wir gebracht haben. Ich möchte vielleicht noch auf 2 Punkte eingehen, auch was die Entlastung der Bürger angeht, die sofort auch vornehmbar wäre. Das wäre nämlich, dass man die Umsatzsteuer für Grundnahrungsmittel und Energie, also Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme, Kohle, Pellets, das wurde ja zum Beispiel auch Erdöl und Pellets vergessen im Entlastungspaket, dass man diese Umsatzsteuer sofort auf Null senkt, solange die Krise eben andauert. Das wäre eine sofortige, relativ bürokratiefreie und schnelle Entscheidungskraft, womit man die Bürger entlasten kann. Dann auch die Entfernungspauschale, gerade für Pendler, die ja darunter leiden, mit den hohen Energie- und auch Spritpreisen, dass man die auf 60 Cent erhöht und den steuerlichen Grundfreibetrag für diejenigen, die arbeiten, auf 12.600 Euro pro Jahr steigt. Also alles Maßnahmen, die sofort wirken würden und diese eine sofortige Entlastung bringen in der jetzigen Krise.
Vielen Dank, Tino Chrupalla, Bundessprecher und Fraktionschef der AfD-Bundestagsfraktion hier im Deutschen Bundestag. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Eines steht fest, das gesamte System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehört auf den Prüfstand. Ganz besonders genau muss hingeschaut werden beim RBB, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, der Landesrundfunkanstalt für Berlin und Brandenburg. Vetternwirtschaft, Korruption, Geldverschwendung, Verträge mit Führungskräften, die offensichtlich ganz nah dran an der Sittenwidrigkeit sind, und viele Verfehlungen mehr hat es dort gegeben. Und auch ein Opfer. Die Intendantin Patricia Schlesinger musste gehen. Doch was die Aufklärung aller Vorgänge angeht, tut sich der Sender schwer. Das will die AfD im Brandenburger Landtag ändern. Sie wird in der kommenden Woche einen Untersuchungsausschuss einsetzen lassen, der genau beleuchtet, was da schiefgelaufen ist und wo unsere Rundfunkgebühren verschwendet worden sind. Reden wir drüber mit Dennis Holoch, Mitglied im AfD-Bundesvorstand, parlamentarischer Geschäftsführer der Brandenburger AfD-Fraktion und deren medienpolitischer Sprecher. Schönen guten Tag, Herr Holoch.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Warum ist denn dieser Untersuchungsausschuss notwendig? Trägt der RBB selbst zur Aufklärung so wenig bei?
Naja, es ist nicht nur der RBB, der so wenig zur Aufklärung beiträgt. Es sind mehrere Akteure, die uns skeptisch machen, dass die Dinge, die da aufgeploppt sind und vorgefallen sind, überhaupt wirklich aufgeklärt werden können. Das eine ist der RBB selbst. Es gibt ja diese Compliance-Untersuchung, die der RBB kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Juni eingeleitet hat. Das heißt, da hat der RBB eine eigene Anwaltskanzlei eingeschaltet, die die Vorwürfe vollumfänglich untersuchen soll. So, da wissen wir mittlerweile, dass da 13 Anwälte mit beschäftigt sind. Es gibt mittlerweile ein sogenanntes Teilgutachten, das dem Parlament bis heute nicht vollumfänglich vorgestellt wurde und auch nicht zugegangen ist. Dieses Teilgutachten soll ca. 500.000 Euro gekostet haben. Und es hat bis jetzt nur einige Aspekte beleuchtet der gesamten Vorfälle. Also einmal das Thema Abendessen. Das Thema Reisen, Privatreisen, die dann keine Privatreisen waren. Und das sind alles so kleine Teilaspekte, die eigentlich nicht so wirklich von Relevanz sind. Also das ganze Thema Arbeitsverträge, Ruhegehälter, das ganze Thema Verträge mit dem Medienhaus RBB, das ganze Thema Sanierung Chefetage und all die Dinge, die noch dazugehören, die wurden bis jetzt gar nicht davon abgedeckt. Und wir hatten jetzt vorgestern eine Anhörung im Hauptausschuss, da war ein Vertreter dieser Kanzlei bei uns im Landtag. Und er hat uns Dinge erzählt, die waren schon kurios. Zum Beispiel, dass alle Arbeitsverträge mit der Frau Schlesinger nicht vom Verwaltungsrat beschlossen wurden seit 2016. Also der Verwaltungsrat hat bewusst auf solche Verträge verzichtet, beziehungsweise Beschlüsse verzichtet, weil man darauf vertraut hat, dass der Vorsitzende das allein mit der Intendantin machen kann. So, und noch kurioser an der ganzen Geschichte ist, dass mit dem Herrn von der Anwaltskanzlei, die jetzige geschäftsführende Vorsitzende des Verwaltungsrates dabei war, die Frau Durett-König, die sich an allen Machenschaften beteiligt hat und die von allem wusste, was dort passiert, auch an den inoffiziellen Klüngelrunden beteiligt hat des Verwaltungsrates. Und die soll jetzt mit aufklären. So, und das sind Dinge, die können wir einfach nicht nachvollziehen. Wer wirklich an Aufklärung interessiert ist, der macht das mit einem neuen Team und der will, dass der Verwaltungsrat geschlossen zurücktritt. Aber der Verwaltungsrat ist immer noch in derselben Besetzung wie vorher, außer dass der Herr Wolf-Dieter Wolf, der ehemalige Vorsitzende, nicht dabei ist. Und wir wissen ja auch, dass die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin kein besonders großes Interesse an der Aufklärung hat. Also mehrere Strafanzeigen der AfD-Fraktion wurden abgelehnt, die Ermittlungen wurden zu spät aufgenommen, es wurden keine Hausdurchsuchungen durchgeführt, dann wurden Unterlagen gelöscht beim RBB. So, das sind alles Dinge, die machen uns skeptisch. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, da haben wir das Ruder in der Hand.
Der Untersuchungsausschuss wird gut 2 Jahre arbeiten können, solange geht die Legislatur noch im Brandenburger Landtag. Was genau wollen Sie in diesen 2 Jahren herausfinden, Herr Holoch?
Ja, 2 Jahre sind natürlich nicht lang. Und deswegen mussten wir uns ganz genau überlegen, was wir untersuchen wollen. Das sind im Großen und Ganzen 3 Aspekte. Das einmal das Verhalten der Staatskanzlei, also das Verhalten in Brandenburg des Ministerpräsidenten und der SPD in den Jahren seit 2013. Und wie sie ihre Rechtsaufsicht ausgeübt haben. Beim RBB ist es so, es ist ja ein Sender für 2 Bundesländer, also für Berlin und Brandenburg. Und da haben sich Berlin und Brandenburg die Rechtsaufsicht alle 2 Jahre geteilt. Und wir wollen wissen, hat diese Rechtsaufsicht funktioniert? Wieso hat die Rechtsaufsicht nichts gemacht, als diese Verträge geschlossen wurden mit den Intendanten und den Direktoren? Wusste die Rechtsaufsicht, also die Staatskanzlei in Brandenburg, von den explodierenden Kosten beim Medienhaus? Da sind wir ja mittlerweile schon bei 200 Millionen Euro. Und der 2. Aspekt ist, ob die Kontrollmechanismen funktioniert haben. Also wir haben Rundfunkrat und Verwaltungsrat gearbeitet. Und der 3. große Aspekt ist, wurde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Berlin-Brandenburg das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit eingehalten. Und diese drei Aspekte werden von mehreren Unterpunkten begleitet. Und das versuchen wir in den kommenden 2 Jahren herauszufinden.
Das öffentlich-rechtliche System war noch nie so angeschossen wie heute. Dennis Holoch, kurze Antwort. Sehen Sie eine Chance, ARD und ZDF jetzt grundlegend zu reformieren und vielleicht dauerhaft die Zwangsgebühren abschaffen zu können?
Ja, also die Chance war noch nie so groß wie jetzt. Also wir müssen das jetzt in Angriff nehmen. Wenn mittlerweile selbst die FDP und die CDU damit anfangen zu sagen, wir brauchen das ZDF nicht und wenigstens einen Sender, dann ist das ja schon mal ein Anfang. Aber das kann auch nur der Anfang sein. Am Schluss muss stehen, keine Rundfunkgebühren mehr zahlen zu müssen, sondern nur für diejenigen, die dieses Programm auch konsumieren. Und am Schluss muss stehen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk massiv gekürzt wird in seinen finanziellen Mitteln, aber dass wir schlussendlich auch einen öffentlichen Rundfunk brauchen, der vor allem für regionale Berichterstattung zuständig ist, das zum Beispiel Private gar nicht abdecken können.
Dennis Holoch, Mitglied des AfD-Bundesvorstandes und medienpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag von Brandenburg. Herzlichen Dank.
Ja, dankeschön und ein schönes Wochenende.
Und auch Ihnen ein schönes Wochenende und herzlichen Dank auch an Bundessprecher Tino Chrupalla und den sozialpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion an René Springer. Das war 7 Tage Deutschland, die aktuelle Ausgabe des AfD-Wochenend-Podcasts mit Detlef Frier am Mikrofon. Danke Ihnen fürs Interesse und fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
7 Tage Deutschland bei Apple, Google, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.